ne?
Ja, willkommen zum dritten Zukunftstalk Technologie und Wohnen. Ich möchte gerne erstmal runter nach dem Mittagessen, dem schweren nordischen Küche, jetzt trotzdem uns innerlich erfrischen zu lassen. Wir werden irgendwie das Beste geben. Die auf der Bühne stehenden werden das Beste geben, davon gehe ich mal aus. Ich würde aber eine Vorbemerkung machen. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass in einer dreiviertelstunde Zukunftsraum das Thema vollständig behandeln. Vielleicht erschöpfend, aber auf keinen Fall vollständig. Es ist praktisch wie eine Talkshow im Fernsehen, so ist es gedacht. Panorama zeigen, soll auch ein bisschen zum Gespräch kommen. Das haben wir in der ersten Runde heute nicht geschafft, in der zweiten war schon besser, war auch noch nicht gut genug, jetzt wird es noch besser. Wir packen uns alle kurz zusammen, zu meiner Vorbemerkung, und begrüße als Innovationsredner den Kollegen Andreas Schrader, er ist Professor für Ambient Computing am Institut für Telematik der Universität zu Lübeck und ein erfahrener Forscher, gerade im Grenzgebiet von sozialen Anwendungen und Technologie. Und er wird gleich ohne PowerPoint beginnen. Hat er angekündigt?
Ja. Ja, das erste Mal.
Echt?
Soll ich?
Ja.
Ja, ja, dann auch von mir herzlich willkommen, schönen guten Tag. Ich habe das erste Mal ohne PowerPoint. Ich habe dafür 35 Jahre gebraucht, dass ich mich das traue. Heute ist es soweit. Ich habe gedacht, das ist Nachmittag. Ich habe im Programm gelesen, ich bin Nachmittag dran. Und da ist die Müdigkeit groß. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal nicht einen Bullet Point nach dem anderen mit Fakten aus dem technischen Bereich und langweile Sie zu Tode, sondern ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Die habe ich mir ausgedacht. Und zwar ist ja das Thema, wie alt, was machen wir, wenn wir alt sind? Und ich bin 81 Jahre jung, ich habe vorhin gesehen, das muss man durchstreichen und jung draufschreiben. 81 im Jahr 2045 und da erzähle ich mal, wie es mir da so geht. Ich bin also 81 und fit wie ein Turnschuh. Also wie ein ziemlich alter Turnschuh, aber egal. Nach meiner Pensionierung habe ich alle Ersparnisse zusammengekratzt und mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich wohne auf einer Hallig. Warum? Weil dann kein Studierender mehr abends kommen kann und mir seine Masterarbeit an den Briefkasten einschmeißt wegen der letzten Änderung. Endlich kann ich in Ruhe über das Meer schauen und kann mir eine schöne Tasse Tee machen und an dem Buch schreiben, das ich schon immer schreiben wollte, aber leider in meinem hektischen Arbeitsleben nicht dazu gekommen bin. Ein Traum. Jedenfalls hatte ich mir das so ähnlich vorgestellt. In Wirklichkeit ist natürlich immer Ebbe, kein Meer in Sicht und die blöden Teebeutel sind mir komplett ausgegangen. Stattdessen blinkt in meiner smarten Sonnenbrille, die hat mir meine Frau zum 80. geschenkt. Das ist ja Quatsch, auf einer Hallig, da scheint ja gar nicht die Sonne, aber egal. Ich bin ja aus Ostholstein, ich darf das sagen. Blinkt eine Nachricht vom Runzel- und Faltenbuck, das ist so eine Art Facebook für Alte. Da kommt eine Nachricht rein, und zwar von einem Studenten der virtuellen Hochschule in Bad Segeberg, die wurde gegründet 2038. Ob ich noch schnell ein paar Korrekturen in seiner Hausarbeit vornehmen kann. Super. Und zwar ist das so, dass in Schleswig-Holstein 2034 es uns ähnlich ging wie in Griechenland, den Pensionären. Also ich muss ein bisschen nebenbei arbeiten noch. Und die 11. GroKo hat sowieso die Lebensarbeitszeit auf 75 erhöht. Insofern alles gut. Ich habe auch nicht richtig eingeschätzt, wie die Immobilienpreise auf Halligen so sind. Die sind nämlich auf dem Niveau der Münchner Innenstadt gelandet und deswegen nebenbei Hausarbeiten gehört. Es hat sich also nichts geändert. These Nummer 1. Ich habe 9 davon. 10 habe ich nicht getroffen. These Nummer 9. Vereinsamung im Alter können wir leider vergessen. Über soziale Netze für die Silversurfer erreicht uns die Flut der Nachrichten wie gehabt. Ja, die Silversurfer. Mist, so wird das Buch nie fertig. Mein Küchenschrank schimpft mit mir wegen der Teebeutel. Er hätte die gerne selber automatisch nachbestellt, er hat ja Sensoren für alles, aber ich bin altmodisch und habe ihm das verboten. In meinem Haus bestimme immer noch ich, was passiert und auch was eingekauft wird. Basta. Der Schrank ist beleidigt. Dem Putzroboter dürfe er ja auch Befehle erteilen und meinem Thermomix, der inzwischen Smartmix heißt, schlägt er ja auch immer tolle Rezepte mit den Resten aus dem Schrank vor. Ich esse ja jeden Quatsch, sagt er. Nur einkaufen darf er nicht. Da ist er beleidigt. er fühlt sich nicht ernst genommen und teilt mir das auch lautstark mit, dann trink doch Kaffee, du Freunde. Mir wäre das nämlich nicht passiert. Das ist, wenn Menschen selber entscheiden wollen. Das geht schief. These Nummer 2. Emotionale Maschinen gehören zum Alltag. Sie können unsere Gefühle erkennen. Sie entwickeln selbst Grundmuster an Emotionen und erleichtern uns die Mensch-Technik-Interaktion. Wenn ich meinem Schrank so zuhöre, dann wundere ich mich immer mehr, warum mein Nachbar eine Liebesbeziehung zu seiner Robotergärtnerin eingegangen ist. Ich meine, zugegeben, sieht echt gut aus, aber dafür bin ich wohl zu altmodisch. Also, der Schrank nervt. Mein Pflegebutler sieht das auch so. Der hat sich im Haushalt mal bei den Geräten umgehört und eigentlich kann niemand den Schrank leiden. Mein Butler ist da sehr verständnisvoll. Seitdem seine künstliche Intelligenz offiziell anerkannt wurde und er einen eigenen Personalausweis hat, darf er sogar bei lokalen Wahlen teilnehmen. Das ist auch eine Halle, die nicht viel zu wählen gibt. Das hat ihm keiner erklärt, aber ist egal. Er hat sich sogar bei der Robo-Gewerkschaft angemeldet und hat 3 Stunden am Wochenende erkämpft. Die Maschinen erkämpfen sich ihre Freiräume, damit er Kreativität beim Sandburgenbauen entwickeln kann. Dass die Hallig keinen Strand hat, haben wir ihm auch nicht erzählt, aber naja. These Nummer 3. Künstliche Intelligenz hat ein Niveau erreicht, das fast dem menschlichen entspricht, nicht so ganz. Die behaupten aber jetzt so allen Ernstes, sie wären inzwischen schlauer als wir. Schlaumeier. Egal. Sie machen sind zuständig für die Erwirtschaftung des Bruttosozialprodukts. Und das ist doch ganz schön. These Nummer 4, nämlich Roboter erwirtschaften das bedingungslose Grundeinkommen. Das war, glaube ich, schon Thema. Ich habe diesen Talk leider verpasst. Die Altersarmut ist damit abgeschafft. Apropos Schlaumeier. Meine Nanopillen melden sich zu Wort. Nanopillen habe ich seit 2 Jahren. Also 2045. Echte Wunderdinger, diese kleinen Roboter. Vor 5 Jahren hatte ich noch die Mikropillen, die musste man schlucken, die gingen dann so durch Magen und Darm durch und haben alles kontrolliert und seitdem brauchte ich keine Koloskopie mehr. Wenn man einen Gastroenterologen kennt, weiß, wie befreiend das war. Der hat ja auch 5 Jahre nicht mehr üben können, weil alle die Pillen hatten. Ich war irgendwie so der Letzte, egal. Und jetzt haben wir aber die Nanopillen, die werden in die Blutbahn injiziert und nutzen den Blutdruck und die Wärme aus und kriegen dadurch Energie, versorgen sich selber mit Strom, braucht man keine Stromversorgung, keine Batterien, das wäre auch irgendwie schwierig. Und sie bekämpfen gleich Viren und Bakterien und seitdem euch nie wieder erkältet. Super. Könnte natürlich auch an der Nordsee fliegen, wer weiß das schon. Aber egal. These Nummer 5. Nanotechnologie ist so fortgeschritten, dass eine enge Symbiose zwischen organischen Wesen und nicht organischer Technik entsteht. Wir werden alle kybernetische Organismen, wir werden Cyborgs. Tatsächlich 30% von uns sind schon Cyborgs, aber das ist eine andere Diskussion. So, jetzt haben die Pillen was gefunden und sprechen mit mir. Ich kann nicht so gut Nanoisch und ich höre auch so schlecht auf der Ebene, deswegen verbinden die sich natürlich per Funk mit meinem neuen Cochlea-Implantat. Das übersetzt Nanoisch auf Plattdeutsch. Triglycerinwerte, die wären man gar nicht niedrig. Oh man. Sie hätten mit dem Kühlschrank gesprochen und das 3. Glas Wein gestern Abend wäre vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen. Schwanger könnte ich ja nun nicht sein. Herzinfarkt, sagt mein Herzschrittmacher, wäre es auch nicht. Also versuch erstmal Tee. Witzbolle. Tee ist ja alle. Hätten Sie mal mit dem Schrank sprechen sollen. Naja, egal. These 6. Im Körper getragene Sensoren bieten optimale Prophylaxe und es ist üblich geworden, schon vor dem Auftreten von Symptomen zum Arzt zu gehen. Und deswegen sind die Zivilisationskrankheiten auf dem Rückmarsch. Die Lebenserwartung liegt inzwischen bei 110 Jahren. Nicht für mich, aber ja. So ganz sicher sind sie sich nun alle nicht, also die Roboter mit der Diagnose. Und deswegen stehe ich meinen Hirnextender vor. Vielleicht doch mal. Irgendwie, der ist echt klasse übrigens, der merkt sich Gesichter und Namen. Ich kann das nämlich nicht, vor allem mit meiner beginnenden Demenz, aber er hilft mir, das Doktornet zu fragen. Und das Doktornet ist ein Verbund aller sektorübergreifenden Einrichtungen in Medizin und Pflege. Ich muss lachen, früher hätte man ein Telefon genommen und einen Arzttermin vereinbart, als Kassenpatient einfach 3 Jahre gewartet und dann mit dem nächsten Ruderboot ans Festland gefahren. Heute gehe ich einfach in mein Gesundheitszimmer. Gesundheitszimmer hat heute jede Wohnung. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es das früher nicht gab. Es gab Räume fürs Essen und für Fernsehen und was weiß ich, nur nicht für Gesundheit. Da ist alles schon vorbereitet. Ich komme rein. Der Raum verändert sich. Displays an allen Wänden, an der Decke. Vorher war es eine Strandszene, jetzt ist es eine Arztpraxis. Ich setze mich auf das Sofa und vor mir materialisiert sich eine virtuelle Holoärztin. Deren Aussehen kann ich selber bestimmen. Also es gibt die Möglichkeit, die haben mir angeboten, die soll aussehen wie meine Frau, weil ehrlich gesagt, man will ja auch ein Vertrauensverhältnis zum Arzt haben. These Nummer 7. Medizinische Konsultation erfolgt über virtuelle Medizinagenten im 24-7-Modus und die mit KI ausgestatteten Agenten leiten mich einfach weiter an die richtigen Ansprechpartner. Sektorengrenzen sind ein Artefakt der Vergangenheit. So 2.0. Die Ärztin hat natürlich alle meine Vitalwerte. Klar, die ist ja auch bei mir im Haushalt, hat mit der Toilette die Urinanalysewerte diskutiert, mit den Nanosensoren im Körper Zwiegespräch geführt, begrüßt mich auf Friesisch und macht sich darüber lustig, dass ich das nachher auch immer noch nicht gelernt habe und teilt mir ihre Einschätzung mit Mangelernährung. Ich habe bei Triglycerin bei Wikipedia geguckt, ich bin ja Techniker. Also Mangelernährung offensichtlich. Das wiederum schlägt meine smarte Körperwaage vehement und lautlachend aus und beruft sich dabei auf den Kühlschrank, dessen Logbuch ebenfalls eine sehr hohe Kaloriendichte meinerseits bestätigt. Einzig verbleibende Option, ich hätte wohl die Pille genommen. Das schreite ich nun ab. Manchmal spinnen die Maschinen. Per Gesetz einprogrammierte Genderneutralität treibt auch schon mal absurde Schielbühnen. Mein Avatar schaltet mich zum Krankenhaus durch, an dem menschlicher Arzt gerade noch Teledienststunden anbietet. Ich lande in München, in der Innenstadt. Jetzt weiß ich auch, warum auf der Halle die Preise genauso sind. Ja. So, der Arzt fragt mich nach medizinischen Vorgeschichten. Komisch, denke ich. Alle haben sich doch vernetzt und die Daten hin und her geschoben. Wieso er nicht? Das ist Datenschutz, sagt er. Ihre Daten sind bei Ihnen in Nanopartikeln im Körper gefunden, aufbewahrt. Und deswegen erfolgt der Zugriff nur durch Berührung. These 8, die Patientenakte wird im eigenen Körper in Form von DNA gespeichert. So, jetzt kommt eine Big Data-Analyse und man macht einen Vergleich mit 17 Milliarden Patienten überall auf der Welt und er wird fündig. In Indien gibt es einen ähnlichen Fall, eine Drüsenstörung. Die tritt nur auf, wenn man 3 Gläser Wein am Vortag hatte, kein Kamillenteebeutel mehr vorhanden ist und ein Streitgespräch mit dem Schrank stattgefunden hat. Er ist erleichtert, dass er diese extrem seltene Krankheit gefunden hat, das hätte er alleine nie geschafft. These Nummer 9, Big Data, also schon, wir kommen zum Ende, ne? Big Data analysiert die gesammelten Daten der Menschheit und erkennt mit Deep Learning automatisch kausale Zusammenhänge. So, der Arzt erwähnt noch, dass er für diese seltene Krankheit sofort vom System eine Expertengruppe zum Thema eingeladen hat. Fördermittel sind auch schon bewilligt beim Land. Ethikantrag ist automatisch geschrieben worden. Das nächste Treffen ist nächste Woche in Florida. Mist, denke ich, hätte Mediziner werden sollen. So, leider kann eine Heilung nur stationär erfolgen und deswegen muss ich doch von zu Hause weg. Vor Schreck bekomme ich einen Ohnmachtsanfall, sinke zu Boden. Kein Problem für meinen smarten Teppich, der ruft sofort den Rettungsdienst 110, alles vollautomatisch. Die autonome Drohne kommt, bringt mich vom nächsten OP-Container am Festland zum OP. In 121 Sekunden landet das Gerät, mein Robopflegebutler trägt mich hinein. Teleschaltung zum Krankenhaus in Dagebühl ist live dabei, das Team, und über Force Reality, also Video Reality Brillen und Force Feedback können sie mir eine Beruhigungsspritze geben. Wunderbar, ohne dabei zu sein. Im Krankenhaus werde ich wach und jetzt merke ich, davon nichts. Warum? Weil im Krankenhaus alles sich an mich angepasst hat und es gaukelt mir meine gute Stube auf der Hallig vor, inklusive Blick auf die Ebbe-Landschaft. Denke ich, was ist passiert? Ich muss wohl auf dem Sofa eingeschlafen sein und habe schlecht geträumt. Egal, mache ich mir erstmal einen Tee. Mist, Teebeutel sind alle.
Herr Schneider, vielen herzlichen Dank für diese amüsante sozusagen Einblick in Ihren Alltag im Jahr 2045. Und was mich natürlich besonders beeindruckt hat, ist die emotionale Maschine. Weil ich stelle mir vor, sozusagen, da ist ja jede Menge an Maschinen um uns herum, das kann richtig stressig werden, sozusagen, wenn man mit denen jetzt auch noch adäquat kommunizieren muss. Also insofern sind da nicht nur 2 oder 3 Personen im Haushalt, sondern das potenziert sich dann sehr schnell.
Kann man ja nicht mehr
vereinsamen. Ja, genau, das war ja auch eine These. Das ist ja, genau, das war, glaube ich, gleich eine der ersten Thesen. Wir haben jetzt auch eine Mentimeter-Frage zu dem Verhältnis Technik-Mensch und die erläutert Ihnen Frau Peter.
Genau, da geht es nämlich genau um die Frage Technik, Diener oder Herrscher. Und Sie können jetzt abstimmen über die Aussagen, ich halte Technik für ein zukunftsfrohes Alter für unverzichtbar. Sie können wieder den Code benutzen, 71412, und entweder im Internet abstimmen oder in der App. Jetzt hat eine Frage. Ist das Anto? Vielen Dank, dass Sie den Anfang gemacht haben.
Okay. Vielen herzlichen Dank.
Ach nee, das war nicht eingestellt.
Das heißt, während das noch weiterläuft, können wir da ruhig weitermachen. Und als nächste Rednerin wird zur Sprechfrau Irene Fuhrmann. Das heißt, sie kommt von der Koordinationsstelle für innovative Wohn- und Pflegeformen im Alter. Das heißt, die schlechte Nachricht ist nicht, sie haben jetzt nicht so viel Zeit wie der Kollege, weil sagen, wir sind noch eine ganze Reihe und die Zeit ist begrenzt, aber wir hören Ihnen umso interessierter und gespannter zu.
Okay, herzlichen Dank. Es ist natürlich schwierig, jetzt hier anzuknüpfen. Der Saal brüllte, das kann ich nicht bieten. Ich versetze uns mal wieder in das Heute zurück. Vielleicht ist das ja auch nochmal charmant und dann schauen wir, wie wir die Zeit dazwischen überbrücken können. Genau, wir als KIWA stehen ja für das Thema der innovativen Wohnform in Schleswig-Holstein als landesweite Beratungsstelle und verfolgen eben das Ziel, gemeinschaftlich zu wohnen, wenn Menschen einen Unterstützungs- oder Hilfebedarf haben. Und unser Ziel ist es, genau das, was Herr Klee heute Morgen ja schon gesagt hat, hybride Strukturen zu implementieren. Wir hier in Schleswig-Holstein sprechen doch lieber eher von geteilter Verantwortung. Also genau das eben auf viele Schultern zu verteilen und gemeinsam anzugehen, damit Menschen eben einmal nicht vereinsamen, ist die Frage auch mit der Technik, und aber auch, um in einem sicheren System zu sein. Zukünftig noch gedacht ist eher zu sehen, diese kleinen Eizellen, Keimzellen der Wohnpflegegemeinschaften eher nochmal in das Quartier, in das Umfeld zu implementieren, zu schauen, was gibt Gemeinschaft an Sicherheit, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle um einen Herd herum wohnen wollen. Ich selber habe in Studienzeiten WG-Erfahrung und ich glaube, ich bin auch eine, die sagt, ich möchte mir nicht mehr Herd und Kühlschrank teilen. Also, was brauchen wir noch, dass wir gemeinschaftlich leben, aber vielleicht doch auch mal unsere Tür schließen können, um dann nach draußen zu treten. Das heißt, wir brauchen sozialräumliche Strukturen, dass das gelingt. Das werden wir jetzt demnächst mehr in den Fokus nehmen. Und wenn wir nochmal das Thema dann Technologie uns anschauen, dann geht es genau darum, vielleicht Plattformen zu schaffen, um genau dieser Vereinsamung entgegenzuwirken. Da gibt es momentan tolle Projekte, die sich auf den Weg machen. Vielleicht enden sie genau da in 45. Das weiß ich nicht, aber es gibt so erste kleine Pflänzchen, die ich mir gut vorstellen könnte, wie Paul, das System, oder auch Sonate aus dem Projekt Freiburg. Da werden wir demnächst mal dranbleiben, mal schauen, was für Schleswig-Holstein dann vielleicht auch umsetzbar ist.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Herr Dietmar Wallberg, er ist Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen.
Vielen Dank. Ich bin jetzt wieder im Jahr, ganz kurz zumindest im Jahr 2045. Ich finde es interessant, dass Sie noch nicht mal einen Blick in die Immobilien, also das kann nur sein, kann ja nur bedeuten, dass Sie offensichtlich genügend verdienen und auch, die arbeiten ja auch 6 Jahre mindestens länger als die Zeit, die Sie eigentlich arbeiten dürfen. Das heißt, Sie können es sich leisten, auf der Hallig zu wohnen. Die war ganz sicher so teuer sein wird wie München Innenstadt und das wird unser Hauptproblem sein. Deswegen möchte ich gerne mal das Thema Wohnen aus der Klammer rausholen. Wir haben es ja so pikant an die Technik drangehängt, weil ich glaube, das Wohnen ist eines der zentralen Themen. Und das erste zentrale Thema ist jetzt auch völlig uninteressant, ob wir uns über Technik oder andere Dinge unterhalten. Wir brauchen jetzt einfach einen Wohnraum. Und wir tun im Moment alles Mögliche, aber nicht ausreichend dafür, genau den dann im Jahr 2045 vorzuhalten. Wir produzieren Wohnraum an den falschen Stellen, zu den falschen Bedingungen und im Übrigen auch für die falsche Klientel. Ich sage das mal ein bisschen polemisch an der Stelle. Und wir werden zu dem Zeitpunkt, wenn wir jetzt nicht umschlagen, dann werden wir ein massives Problem haben. Und wir brauchen ein zweites, vor allen Dingen nicht, wir brauchen keine besonderen Wohnformen. Wir müssen im Quartier denken. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht Wohnungen brauchen, die eben für Einschränkungen und all diese Dinge Barrierefreiheit geeignet sind. Aber Sie müssen sie nicht konzentrieren an Stellen, wo sie dann sozusagen für eine wie auch immer geartete spezielle Nutzerklientel gebaut sind und dann außerhalb von Kommunikation, von Infrastruktur und all diese Dinge stattfinden. Das muss nicht in der Stadt sein, das kann auch auf dem Land sein, aber das soll nicht am Rand der Dörfer sein, sondern das sollte möglichst im Inneren der Dörfer sein, da wo nichts mehr passiert heute. Wir müssen uns mit vorhandener Bausubstanz beschäftigen, das sind alles Dinge, die auf uns zukommen und für die wir im Moment, meine ich, noch nicht ausreichen. Wir haben viele gute Beispiele, aber wir haben noch nicht ausreichend wirklich Antworten darauf, damit umzugehen. Und Technik kann uns helfen, aber Technik wird alles Mögliche tun. Sie wird nicht das Hauptproblem des Alterns bekämpfen, und das ist die Einsamkeit. Also Sie können mit Robotern sprechen, das mag so sein, und Sie werden sich vielleicht bei Facebook mit dem anderen ein oder anderen austauschen. Es wird nicht immer irgendwas da drinnen fehlen. Und das ist das, wenn Sie nicht mit anderen Menschen zusammen sind. Und wir müssen uns überlegen, wie das möglich ist und wie das eben auch für alle Bevölkerungsschichten möglich ist. Und das dafür nochmal Grundlage ist jetzt aber Corona, aber nichts anderes. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank. Bevor der Sören jetzt weitermacht, dann haben wir auch noch die nächsten Mentimeter-Fragen.
Genau, also wir haben hier auch ein klares Ergebnis, dass die meisten zustimmen zu der These. Wir haben jetzt unsere nächste Frage. Ich habe Angst, dass Technik uns beherrscht. Stimmen Sie zu oder entgegen dagegen?
Sind Sie wieder schnell?
Okay, und während Sie abstimmen, darf ich dann Herrn Sörensen als Nächsten bitten. Er ist zweiter stellvertretender Landrat des Kreises Nordfriesland.
Ja, herzlichen Dank. Ich komme aus dem Kreis Nordfriesland, also auch von Ihrer Hallig. Also, die Hallig ist wahrscheinlich im Kreis Nordfriesland da, meine Sau. Ich tippe mal auf Ruge. Aber Ruge ist ein besonderer Fall. Wir im Kreis Nordfriesland haben sehr viele ländliche Gaumen. Wir haben wenige Kerne, städtische Kerne, Niebel, Husum, Westerland, St. Peter-Ording, Tönning, und dann wird es langsam, Bericht steht, dann wird es langsam eng. Wir haben verschiedene Anstrengungen gemacht. Wir haben uns schon Gedanken gemacht. Wir haben ja 2013 die strategischen Ziele uns erarbeitet, und zwar alle Fraktionen des Kreistages. Da gab es keine politischen Unterschiede. Das haben wir also gemeinsam die sechs Fraktionen im Kreistag Nordfriesland erarbeitet und haben auf der Grundlage dann auch die Verwaltung den Masterplan, diesen berühmten Masterplan des Kreises Nordfriesland, Masterplan Daseinsvorsorge erarbeitet, wo wir eine Bestandsaufnahme im Jahr 2011 erarbeitet bekommen haben. Wir werden uns auch vornehmen, in der nächsten Wahlperiode, am 6. Mai sind ja Kommunalwahlen, dass wir den nächsten Kreistag vorbereiten können oder zumindest in die Lage versetzen können, diesen strategischen Ziele weiter zu bearbeiten und weiter und fortzuschreiben. Und auch den Masterplan möglicherweise auch zu bearbeiten, denn das ist zum großen Teil Bestandsaufnahme, waren auch Handlungsvorschläge. Und ich muss ein bisschen zugeben, wir haben das ein kleines bisschen liegen gelassen. Ja. Also auch andere Probleme, akute Probleme im Kreis Nordfriesland, aber wir werden das aufgreifen müssen und weiter bearbeiten müssen. Es ist allerdings nicht nordfriesisch typisch, dass die meisten Menschen, die im ländlichen Bereich, im ländlichen Raum sind, in ihrem Wohnraumfeld wohnen bleiben wollen. Sie wollen in ihrer eigenen Wohnung bleiben, egal wie der Gesundheitszustand ist, genau wie der Pflegezustand ist. Sie wollen ihr gewohntes Umfeld behalten. Ich glaube, da können wir uns selber jeweils an unsere eigene Nase fassen. Das ist unter Nordfriesen genau dasselbe wie unter allen anderen Menschen. Dass Technik gebraucht wird, sehe ich auch ein. Ich bin nicht so ein besonders großer Technikanhänger. Ich bin gezwungenermaßen dann immer gedrängt worden, Technik anzuwenden, aber es gibt ja auch Vorteile von Anwendung von Technik, die man dann gerne nutzt.
Können wir Ihnen das Mikro wegnehmen? Sie wollen ja gerne. Wegen der Technik.
Das wird unverzichtbar sein, aber neben dem möglichst Behalten des Umfeldes wird der soziale Kontakt zu Menschen notwendig sein. Da müssen wir eine ganze Menge machen. Es gibt unterschiedliche Interessen, auch in den Gemeinden. Die Gemeinden sagen jetzt, wir brauchen Wohnraum, wir brauchen Baugebiete für junge Familien. Allerdings, es gibt ältere Menschen, die jetzt in größeren Häusern leben und in diesen größeren Häusern jetzt Schwierigkeiten bekommen, weil sie diese im Grunde genommen auch nicht mehr halten können. Stichwort bezahlbarer Wohnraum, das gilt auch für Hauseigentümer, die dann auch Schwierigkeiten bekommen. Es gibt allerdings auch Gemeinden, die da differenziert dann rangehen, und aus der Gemeinde Stamilch, das ist die Gemeinde Städte Sand in der Nähe von Niebel, die müht sich nicht nur um neue Wohngebiete, um neuen Wohnraum, um neue Häuser zu bauen. Die macht auch im Kernbereich der Gemeinde Neuansiedlung und baut neue Häuser. Sie hat sogar ein eigenes Gemeindehaus für sozial schwächere Gemeindemitglieder, die sie für 300.000 Euro gebaut hat. Wir haben einigermaßen Polster in der Gemeinde, im Gemeindesäckel. Das ist auch nicht ganz häufig, aber wir hatten das. Und wir haben das also zum Wohle unserer Gemeindebürger auch investiert. Und wir versuchen also, das differenziert wahrzunehmen und bezahlbarer Wohnraum, klar. Das ist eine der Hauptaufgaben und wir in unserer Gemeinde versuchen, bezahlbaren Wohnraum herzustellen. Das haben wir auch getan. Und ich glaube, das ist dieser Mix von verschiedenen Aufgaben, die uns insbesondere im ländlichen Raum anbelangt, als Aufgabe gestellt wird, für Vernetzung zu sorgen und für den sozialen Raum, den nachbarschaftlichen Raum Vorkehrungen zu treffen. So, bis dahin.
Vielen Dank. Wenn wir noch mal kurz auf das Abstimmungsergebnis schauen, zu der Frage, wie Havanz, dass Technik uns beherrscht, so fällt doch auf, dass ganz viele dem nicht zustimmen und einige zumindest teils sagen. Herr Wallenberg hat eben gesagt, Technik ist keine Lösung, oder ist nicht die Lösung. Wenn ich Herrn Schrader richtig verstanden habe, hat er durchaus gedacht, dass Technik eine Lösung ist. Ist das ein Dissens?
Er darf erst, ich habe ja als Zweite machen.
Soll ich? Achso. Ja. Das Mikro ist leider aus, aber...
Wir können doch gerade...
Nee, ich glaube nicht, dass es ein Dissens ist. Ich stimme Ihnen ja zu, die zwischenmenschliche Kommunikation ist unersetzlich. Das ist ja das, sozusagen die Ultima Ratio, der Goldstandard der menschlichen Beziehungen. Aber natürlich hilft uns Technik, diese zu erhalten, weil wir ja Distanz überbrücken, weil wir Zeiten überbrücken und weil wir kognitive und körperliche Fähigkeitsverluste überbrücken können. Das ist das eigentliche Ziel von Technik. Das geht nicht darum, den Menschen zu ersetzen, sondern es geht darum, das, was ich nicht mehr kann, für mich möglich zu machen, auch im hohen Alter. Und insofern sehe ich da überhaupt gar keinen Unterschied.
Okay. Herr Walter? Das war natürlich kein Dissens, sondern dass ich versuche, sozusagen eine andere Rahmenbedingung auf den Punkt zu bringen. Und natürlich müssen wir uns mit der Fortentwicklung von Technik beschäftigen, gar keine Frage. Ich habe nur dann ein Problem, wenn ich mir vorstelle, dass all das, was Sie beschrieben haben, also nicht die Nanopartikel im Körper, keine Ahnung, die haben wir wahrscheinlich eh schon, aber unfreiwillig, kann ich drüber nachdenken, sondern die Frage, in welchen technischen Grundausstattungen wir unsere Wohnungen versorgen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt angucke, was wir in Wohnungsbau investieren, und der Anteil der Technik, der mit diesen Zukunftsthemen noch gar nichts zu tun hat, sondern nur mit Lüften, Heizen, Wärmen, Warmwassererzeugung und die Stereoanlage anschmeißen, da gehen wir bereits so viel Geld aus, dass sozusagen der eigentliche Kern des Gebäudes rein kostenmäßig immer weiter in den Hintergrund gerät, aber eigentlich genau das Problem ist. Die Frage ist, wer pflegt die Technik, wer hält sie in Stand, aber das nützt uns alles nichts, wenn wir nicht die Wohnung überhaupt haben, um die Menschen da reinzusetzen, die sich das leisten können. 55% aller Mieterhaushalte in Schleswig-Holstein, eine Flächenland, hat bereits jetzt eine Netto-Haushaltseinkommensbelastung von deutlich über 30% für die reinen Mietkosten. Über 55%, das war früher ein Wert, den wir höchstens in Großstädten wie Berlin vorgebrochen haben. Wir reden über das Jahr 2018. 2045 wird, wenn das so weitergeht, gerade bei der älter werdenden Bevölkerung, dieser Anteil drastisch zunehmen. Und dann reden wir über Menschen, die sich eben Wohnungen eben nur noch dann leisten können, wenn sie eben wirklich entweder so stark quersubventioniert sind, dass wir über die Frage der technischen Ausstattung gar nicht nachdenken müssen. Also dieses dann sozusagen marginal. Und die Frage, bleiben wir in der Wohnung, das ist doch eigentlich das Essentielle. Ich möchte so lange in meiner Wohnung bleiben können, wie ich das eben kann. Da kann Technik eine Möglichkeit darstellen, ganz richtig ist so, aber das Entscheidende ist, wo ist das Quartier, wie versorge ich in dem Quartier, mit wem spreche ich in dem Quartier. Und das ist das, was wir erreichen müssen und da gehört es eben einfach, da gehört es an verschiedenen Stellschrauben zu drehen und Technik kann nur eine davon sein.
Kann man aus der Diskussion kann man doch eine interessante Parallele sehen, also was dieses Ergebnis aus der Teilnehmerbefragung hier zeigt, ist ja, dass sehr viele auch nicht sicher sind. Also die Mehrheit, wenn man mal fühlt sich nicht sicher, wissen es nicht genau. Ja? Und was jemand, der ich stimme voll zu, sagte er nur erst einmal nur, oder entschieden, ich stimme zu, sagt erstmal nur, ich habe durchaus Angst, dass Technik uns beherrscht. Und ich denke, das kann man ruhig ernst nehmen. Und ich glaube, dahinter steckt ja die Frage nochmal, wer sitzt denn dort in den Schaltkästen, in denen die verschiedenen Informationen zusammenfassen, da gibt es diese Parallele zum Wohnthema. Deutschland gehört zu den Ländern in Europa, in denen die Eigentumsquote besonders niedrig ist. Jetzt ist die Eigentumsquote oder Wohneigentum nicht immer nur ein Vorzug, spätestens vor allem dann, wenn die Erhaltungskosten sehr hoch ausfallen sollten und wenn sozusagen die regionalen Bedingungen ungünstig sind, immobilientechnisch, aber im Prinzip ist es jemals ein Kontrollerleben. Und eine Gefahr, die wir heute haben im ländlichen Raum, da bin ich mir nicht so sicher, das weiß ich nicht, im städtischen Raum auf jeden Fall, ist, dass die Angst darin besteht, durch Nutzungsänderungen, durch Sanierungskostenerhöhungen, sich für den Wohnraum, in dem man gerne alt werden möchte, gar nicht mehr leisten zu können. Und also ich glaube, dieses Kontrollthema ist ein Thema, was Menschen generell bewegt und zugleich auch unsere Aufgabe, wir sind jetzt hier als Experten, wir als Wissenschaftler auch Wissen zu mobilisieren und deutlich zu machen, an welchen Stellen könnte denn da Kontrolle und Selbstkontrolle gegeben werden. Das ist ja meine Frage jetzt nochmal an Sie, Herr Wallberg, Herr Schade, die Frage, wenn Sie sind ja Experte für das Gebiet, wo sehen Sie die Möglichkeit diesen Kontrollverlust-Befürchtung da entgegenzuarbeiten? Was ist da irgendeine Schneise, die auch wir normalen Menschen, die damit keine Experten sind in Sachen Informatik, die da mitdenken können, die sich das vorstellen können?
Also, da ist ja jetzt sozusagen eine ganze Batterie von Technikkritik in Ihrer Replik auch deutlich geworden. Das noch ganz kurz vielleicht zur Finanzierung, bevor ich über die Datensicherheit was sage. Ich glaube ja, dass Technik unumgänglich ist, um Finanzierung von Wohnraum zu gewährleisten. Das wird uns gar nicht anders möglich sein, als dass zum Beispiel, wie in Japan schon üblich, Häuser von Robotern gebaut werden. Dass Roboter die eigentliche Wirtschaftsleistung erbringen, das ist ja in der Industrie heute schon in vielen Bereichen gang und gäbe und es wird im Privaten immer mehr und wir wieder zurück von der Industrialisierung in die Zeit davor kommen, wo wir zum Beispiel Produktionsbetriebe im Ort, in der Straße haben, ich sage nur Stichwort 3D-Drucker und ähnliche technologische Entwicklungen, die das wieder zum Menschen zurückbringen, die eigentliche Arbeit wieder im Haus möglich machen und nicht in irgendwelchen auf der Wiese befindlichen Hallen, wo wir alle mit Autos hinfahren müssen, die wir produzieren müssen, die teuer sind. Das fällt ja alles weg. Das zweite Thema wäre dann Sharing, wo dann auch vieles wieder an Kosten reduziert wird. Aber das könnte man länger diskutieren. Ihre Frage 2 war ja, was ist mit Datenschutz? Das treibt uns natürlich um, insbesondere wenn man sich überlegt, wie heute Technologie entwickelt wird. Das ist ja in der Hand von wenigen amerikanischen Großkonzernen. Das ist eines der Schlüsselprobleme, glaube ich. Wenn Leute Siri, Alexa und Co. jetzt im Moment Weihnachten alle gekauft haben und zu Hause in ihrer Küche Befehle erteilen, ich möchte das und das hören, dann machen sich viele, glaube ich, gar nicht klar, dass das eben nicht in der Küche passiert, sondern auf einem Server in Kalifornien. Das heißt, es wird nur das Signal zu einem Server geschickt, dort wird es interpretiert und der Befehl kommt zurück. Das heißt, Apple entscheidet, welches Lied ich höre, welche Pizzeria hier in der Nähe die beste ist. Und das ist natürlich keine Situation, die für uns gangbar ist. Deswegen haben wir normalerweise werden Projekte so entwickelt, dass man früher war das jedenfalls so in diesen altersgerechten Assistenzsystemen, dass man ganz viele Sensoren einbaut und ganz viele Algorithmen und alle erkennen automatisch, was der Bewohner so macht und wo er gefallen ist und hochkomplex und dann wird entschieden. Und der Bewohner hat damit nichts zu tun. Ich sag mal so ein bisschen, die Älteren erinnern sich noch, also alle jetzt an 2001 Odyssee im Weltraum, kennen Sie den Science-Fiction-Film, wo das Raumschiff die Autonomie gewinnt und selber entscheidet und lässt nachher den Astronauten nicht mehr rein, weil I'm sorry Dave, I can't do that. Der Mensch stört in dem Prozess letztlich nur noch. Das ist das eine Extrem. Das andere ist aber Raumschiff Enterprise und Spock. Da läuft einer mit irgendeinem Tricorder auf dem Planeten. Da ist überhaupt nichts an Infrastruktur und trotzdem macht es ihn schlauer, weil er unterstützt wird durch Sensorik und dort Dinge erleben kann, was weiß ich, wo die Lebensform rumspielt oder was auch immer. Und wir versuchen bei uns im Institut das genau so zu machen. Wir machen eben nicht 2001, sondern wir machen den, ich sag mal, Tricorder-Gedanken. Und die gesamte Intelligenz liegt bei mir. Ich kann abschalten, ich kann die Sensoren abschalten, ich kann die sogenannten Aktoren abschalten, also die was tun, und ich kann auch die Algorithmen abschalten. Und ich kann das selber entscheiden. Das ist zumindest der Plan. Wie weit man dann dahin kommt, ist eine ganz andere technische Frage, die hochkomplex ist und im Moment die Wissenschaft überall auf der Welt umtreibt. Und das ist eine offene Frage. Und ich glaube, das geht nur durch die Zerschlagung von Großkonzernen. Da sind die Amerikaner normalerweise nicht zimperlich, wenn sie merken, dass ihnen die Kontrolle aus der Hand genommen wird. Und die ersten Bestrebungen sind ja schon da. Also wieder kleinere Betriebe zu haben, ist sicherlich gesund.
Finde ich interessant, wenn Großkonzernen, warum wir da eigentlich den Roboter ins Spiel bringen, der die Häuser baut, weil der kann nur von Großkonzernen kommen, wird uns in Deutschland niemals eine Rolle spielen werden, insbesondere weil wir ganz andere Erfahrungen haben. Ihr Bild von japanischen Baustellen kann ich auch nicht, dem kann ich definitiv nicht zustimmen, weil japanische Baustellen sind von einem Mehr an Personal geprägt, die man bei uns gar nicht mehr findet, weil sie eben viel mehr noch in Dienstleistungen, in Handwerk investieren, in die regionale Wertschöpfungskette bauen, gerade hier speziell. Da wäre ich sehr vorsichtig, ob wir die sozusagen durch sowas ersetzen. Das wird niemals der Fall sein. Bei Technik, ob Technik uns künftig beherrscht, bei allem Respekt, Technik beherrscht uns jetzt. Also sie beherrscht uns, ich mache die Augen auf, beschäftige mich mit digitaler Technik, das blöde iPhone, dann kennt mich nur, wenn ich rasiert bin und die gleiche Brille. Und dann muss ich dran denken, dass ich dann gerne den PIN eingeben muss, den ich mittlerweile aus Sicherheitsgründen bei den 400 Pins, die ich brauche, für alle möglichen technischen Geräte eben auch immer unterschiedlich habe. Das heißt, ich muss mich an das Ding erinnern und am dritten Mal habe ich es dann gesperrt, wie auch immer. Dann muss der Rest der Technik funktionieren. Das sind alles Dinge, von denen ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt. Der Tricorder von Spock hat uns nur was vorhergesagt. Er hat uns etwas vorhergesagt, was man vor 40 Jahren ja gar nicht, 50 Jahren mittlerweile gar nicht glaubt, dass wir alles über dem Telefon. Ja. Ich meine, wir machen alles nur noch mit dem Telefon. Das war ja da auch nicht anders. Das mag so sein. Da war was Schlaues vorhergesagt. Ja. Da ist noch mehr Schlaues vorhergesagt. Ja. Und wie wichtig es ist, miteinander zu sprechen, bevor man aufeinander schießt, aber das ist ein anderes Thema. Also ich glaube, Technik wird eine wichtige Rolle spielen, aber der Sicherheitsaspekt, den sollten wir nicht unterschätzen. Und das Smart House mit Auslagerung von Informationen in die Cloud, die ja nicht unbedingt nötig ist, aber die auch erstmal verhindert werden muss, und das Eindringen von außen in diese Technik, die ist, meine ich, noch in Kinderschuhen. Wir haben zur Nordbau jetzt im September das zum Schwerpunktthema mal erkoren, mal gucken. Wir haben mit der Kripo schon gesprochen, die hat da auch keine Antwort drauf, weil sie sagt, die hat sich einfach mit dem Thema noch gar nicht genug beschäftigt. Also deswegen diese möglicherweise nur diffuse Angst, die ist durchaus berechtigt und die müssen wir auch ernst nehmen. Und nochmal, Technik, Facebook und wie auch immer, oder Silver, irgendwas, keine Ahnung, Netzwerke ersetzen uns nicht den Arm an auf der Schulter und das Gespräch mit dem Gegenüber. Und das wird sich niemals ändern. Und wenn sich das ändert, dann sind es Menschen, die sind irgendwie möglicherweise anders, als ich das haben möchte. Also ganz ehrlich, das glaube ich auch nicht.
Lass uns ein bisschen auf das Thema Alter nochmal konzentrieren. Und das Beispiel, die Geschichte, die ja schade erzählt hat, hat sich in das Jahr 81 hineingegeben. Ja. 81, da sind ja die meisten von uns noch sehr fidel. Aber mit 85, 86, 88 sieht es schon langsam wackeliger. Und meine Frage ist, wenn Sie jetzt, Sie haben ja dann schon ein Szenario beschrieben, in dem Sie ein bisschen labiler sind und auf einen fliegenden Teppich angewiesen sind. Aber ich würde gerne diese beiden Positionen, diese mehrere Positionen, die wir haben, ein bisschen mehr in Bezug bringen. Weil ich glaube nämlich, dass es in der Tat, also ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass es so sein wird, dass wir uns in 30 Jahren mit der Technik anders beschäftigen werden, als wir das vor 30 Jahren gemacht haben. Vor 30 Jahren haben uns viele Abläufe überhaupt nicht vertraut, die heute auch Menschen unserer Generation, so ungefähr, vielleicht nicht die gleiche, aber so in etwa so um die 40, ne, die sozusagen fast optimistisch, die uns vertraut sind. Ja, sie schauen nämlich in iPhone-Geld, wo sie sich auch noch anschauen lassen mit ihren Haaren im Gesicht. Ne? Ja. Aber das war ja gar nicht denkbar, das gab es ja damals gar nicht. Und ich glaube, wir sollten uns ein bisschen davon, wie werden wir uns adaptieren? Und das ist, glaube ich, eine Frage, wird unsere Mentalität sich auch mehr mit diesen technischen Optionen versöhnen? Sie schütteln den Kopf, dabei sind Sie doch genau dafür zuständig.
Nee. Ja.
Das würde mich interessieren, weil ich glaube zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, was keiner von uns, glaube ich, macht. Wir verwenden, wenn wir mit Menschen aus anderen Sprachräumen sprechen, keiner von uns verwendet bisher einen Sprachroboter, einen Sprachcomputer. Machen wir nicht. Ich bin überzeugt, in 15 Jahren wird es die Dinge geben. Und dann können wir mit Menschen on-time wie mit einem Simultan-Dolmetscher sprechen, der in eine andere Sprache spricht.
Das ist doch heute schon. Also das ist ja in vielen Callcentern, ist das ja... Das ist ja im Callcenter längst Realität. Sie sprechen dann mit Maschinen, merken es gar nicht. Die haben so natürliche Stimmen, dass sie erst am Ende der Eskalationsstrecke entscheiden, ob sie zu einem Menschen durchgeschaltet werden oder nicht. Das Callcenter ist tatsächlich so. Und die machen das mit emotionaler Erkennung von Sprachmustern. Die können sogar an ihrem Sprachmuster erkennen, ob sie Rachenkrebs haben und ähnliche Dinge. Am Sprachmuster. Aber klar, da wird es noch viel mehr geben. Aber ich glaube, warum ich so mit dem Kopf geschüttelt habe, ist, ich glaube nicht, dass wir in der Position sind, dass wir in Zukunft besser mit Technik umgehen, weil wir es gewohnt sind. Ich glaube, es ist sogar umgekehrt. Insofern bin ich noch kritischer. Für uns noch schwieriger als für die, die jetzt die letzten 30 Jahre das erlebt haben, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung sich beschleunigt. Das heißt, für uns werden die nächsten 30 Jahre viel härter werden als die letzten 30 Jahre bis hierhin. Und jetzt sagen wir, ja, später können wir ja mit Smartphone und so locker umgehen, haben wir ja geübt. Ja, nur die gibt es ja dann längst nicht mehr. Das ist alles Museumstechnik. Da realisieren sich virtuelle Hologramme in ihren Nanopilz und sie wissen gar nicht mehr, was los ist. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Energie darauf verbringen müssen, die sozialen Kompetenzen, die Technikkompetenz auch in Schulen und Kindergärten schon zu stärken, um sozusagen gegen anzukommen. Und die Entwicklung der Technik wird ja inzwischen von der Technik übernommen. Es ist ja nicht mehr so, dass Roboter programmiert werden. Die werden ja nicht programmiert, die lernen einfach wie Kinder. Die werden in Räume gestellt und dann lernen die da, gucken zu und dann können sie es selbst. Das programmiert keiner mehr. Das war die KI der 80er, die ist gescheitert. Heute ist es die KI der Neuzeit, die sagt, wir nehmen neuronale Netze. Gestern gab erst von MIT eine Nachricht, da ist der neue Biochip rausgekommen, der nicht mehr wie ein Digitalrechner die Neuronen simuliert, sondern tatsächlich biochemisch Neuronen nachbaut. Im Moment nur 100 Stück, da können Sie eben so einen Bachbogen simulieren, aber immerhin. Aber der kann balancieren, auch genau wie ein echter Bachbogen, wenn man ihn festkippt. Also tatsächlich 1:1 das Gehirn des Bachbogens, aber biochemisch, nicht Digitaltechnik. Und die lernen natürlich selbst. Wir haben selbst replizierende Roboter, die sich selber bauen, selber weiterhin. Und dann werden wir ganz schön doof gucken. Ray Kurzweil nennt das Singularität. 2025 ist es soweit. Da können wir nicht mehr der Technikentwicklung folgen und dann ist plötzlich, also das ist eine sehr düstere Philosophie, ist alles plötzlich schwarz und wir wissen gar nicht warum, ne? Weil wir dann nur noch Futter sind. So, das kann auch passieren. Insofern bin ich sogar noch kritischer und ich glaube, wir müssen da noch viel mehr machen als Menschen.
Wir sind ja dabei, heute Pfade in die Zukunft aufzuzeigen. Und wir haben dazu nochmal unter dem Stichwort digitaler Senior eine Frage an Sie. Und ich würde dann gerne die Kolleginnen und Kollegen auf dem Podium bitten und sagen, vor dem Hintergrund dieses Abstimmungsergebnis nochmal ein kurzes Statement zum Abschluss abzugeben.
Genau, wir haben eben diese 5 Pfade jetzt mal identifiziert und Sie können jetzt zu jedem Satz abstimmen, ob es Ihnen nicht wichtig oder sehr wichtig ist, als digitaler Senior im Jahr 2045. Hoffentlich mit Licht.
Okay, ist schon freigegeben?
Ja.
Ah ja, da ist schon ein Ergebnis, okay.
Wir haben eine andere Frage auf den Wettbewerb.
Ja.
Dann müssen Sie auf Gehe zu Folie klicken. Ich mache
das
gerade mal. So.
Genau. Okay. Ja, Sie haben vollkommen recht. Wir sind jetzt eine Frage, haben wir übersprungen.
Genau.
Und das ist die nächste. Okay. Herr Schader.
Also für uns als Arbeitsgruppe ist der dritte Punkt eigentlich der entscheidende. Die Technologien passen sich an die Bedürfnisse an. Ich würde sogar weitergehen und sagen, an die Fähigkeiten. Also Bedürfnisse sowieso, aber weil die entscheiden wir ja noch rational vorher, aber an die Möglichkeiten kognitiver Art, gerade im Alter, wenn es nachlässt, als auch anthropomorphischer Art. Also körperliche Beeinträchtigung ist unser Thema. Wie können Interaktionen mit intelligenten Räumen so passieren, dass ich meine Beeinträchtigungen überwinden kann. Und da müssen sich die Maschinen anpassen und ich möchte mich da überhaupt nicht, ich möchte auch nicht irgendwie ein neuer Mensch werden, der besser mit Technik umgeht. Die Maschinen sollen besser mit Menschen umgehen. Das ist eigentlich der Trick.
Okay. Danke, Frau Fuhrmann.
Da kann ich mich eigentlich nur anschließen, weil das, was ich jetzt eben auch nochmal gelernt habe, das ist ja für mich auch, da tun sich plötzlich Welten auf, merke ich einfach, dass Sie eben im vorletzten Satz gesagt haben, soziale Kompetenzen. Das ist eigentlich das, was wir brauchen, womit wir lernen müssen, umgehen müssen. Und ich glaube, das wäre jetzt so für mich das, was ich heute jetzt hier auch selber nochmal mitnehme.
Ja, ebenso. Also wenn es nicht funktioniert, dass die sich unseren Bedürfnissen anpassen, dann funktioniert die Technologie nicht. mir graut es durchaus. Wer hat das gesagt mit die künstliche Intelligenz ist die letzte, wird die letzte Erfindung des Menschen sein? War das Stephen Hawking oder irgendeiner von denen war es? Ne?
Ja.
Weil dann braucht die uns nicht mehr. Das ist, dann sind wir überflüssig, dann sind wir nur Schürfer im System und dann werden wir uns abschaffen. Und deswegen kann es nur so sein, dass es uns anpasst oder wir werden abgeschafft, und zwar vielleicht nicht im Sinne von einer dystopischen Aussterben des Menschen, aber im Sinne von einem nicht mehr wirklich funktionieren und einem jeden Tag vorgehalten und vorgelebt bekommen, dass man nicht mehr funktioniert, und das wäre sehr bitter.
Ja, sehr schön. Also für mich sind das eher Wunschvorstellungen, die wir alle teilen können. Bloß die Botschaft fühle ich wohl. Alleine fehlt der Glaube. Insbesondere bei der Datensicherheit fehlt mir völlig der Glaube, dass sich das bewahrheiten wird. Ich kann nur hoffen, dass es so wird. Aber naja, die Hoffnung stirbt der Bekanntes zuletzt.
Wir sind hier nicht das Regeln, dass es sicherstellen kann, aber wir sind eine Runde, die sich über diese Dinge Gedanken machen kann. Und das haben wir getan. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Runde.
Hast du noch eine schöne Stunde? Ja, und zwar, wir dürfen nochmal das kleine Präsenter übergeben. Mit dem Dank, dass Sie darauf hingewiesen haben, sagen, wie wichtig die sozialen Kompetenzen sind. Das hat Frau Flohmann ja auch gerade nochmal betont. Vielleicht sind wir technisch dann ausgereift, wenn es uns auch geben sollte. Aber wir dürfen darüber eben nicht vergessen, auch die sozialen Kompetenzen nicht zu vernachlässigen. Und damit machen wir Ihren Punkt mit dem besten Dank an die Speaker hier auf dem Podium. Und ich denke, wir haben genügend Material für die Diskussionen in den Inseln. Dankeschön.
Vielen Dank.